Die meisten übergewichtigen Menschen haben aktuell keine Chance, an Incretin-Mimetika zu kommen. Aber sie haben ganz viele Fragen dazu. Und diese Fragen können Apothekenteams valide beantworten.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexandra Manatido, Redakteurin für Politik und Wirtschaft. Und das ist PZ nachgefragt, der Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Heute geht es um das Thema Adipositas. Adipositas bezeichnet ein zu hohes Körpergewicht, das durch einen zu hohen Körperfettanteil verursacht wird. Dies wird anhand des BMI, also Body Mass Index, ermittelt. Darüber werde ich heute mit Dennis Ballwieser sprechen. Er ist Arzt und Journalist und er ist auch Chefredakteur der Apothekenumschau. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
In einer der August-Ausgaben der Apothekenumschau wurde ausschließlich das Thema Adipositas behandelt. Dabei wurden auch die Ernährungsgewohnheiten und auch Stereotype gegenüber Menschen mit Übergewicht beleuchtet. Sie selbst sind von Adipositas betroffen. Warum ist es für Sie so wichtig, über das Thema zu reden und offen damit umzugehen?
Ich glaube, das Thema ist nicht nur wichtig, weil es mich selbst betrifft, sondern es ist vor allem deshalb wichtig, weil mehr als die Hälfte der Deutschen betroffen ist. Das ist auch nichts Ungewöhnliches in Industrienationen. Also wenn wir ob in Europa oder weltweit schauen, dann trifft es viele Nationen. Deutschland ist sehr stark betroffen. Wir sprechen hier von mehr als der Hälfte der Gesamtbevölkerung, die übergewichtig ist, also ein BMI von zwischen 25 und 30 mindestens hat. Und wir sprechen von einem Fünftel der Bevölkerung bei den Erwachsenen, die massiv übergewichtig sind, also adipös. Und deswegen muss sich natürlich auch die Apothekenumschau um ein solches Thema kümmern. Das tut sie auch in der Vergangenheit schon regelmäßig. Weshalb wir das jetzt hier in der Apothekenumschau vom 1. August auf 100 Seiten monothematisch gemacht haben und weshalb auch ich mich da persönlich so engagiert habe, das liegt daran, dass wir den Blick auf das Übergewicht, auf das Dicksein gerne einmal hinterfragen wollten. Einerseits in der Gesamtbevölkerung, aber andererseits gerade auch bei Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, weil wir festgestellt haben, dass das, was wir wissenschaftlich über das Übergewicht wissen, häufig nicht zusammengeht mit dem, wie wir dicke Menschen im Gesundheitswesen behandeln.
Genau, dazu kommen wir auch gleich. Aber ich wollte erst mal kurz fragen, auf dem Cover ist Ihr Bauch zu sehen, also Ihr Bauch ist das Cover.
Ja.
Wie ist die Idee entstanden und was wollten Sie damit erreichen?
Also die ganz konkrete Idee, ich habe das Scribble noch auf einer DIN A4-Seite mit Bleistift von meiner Frau in unserer Küche zu Hause, die gesagt hat, so müsste das eigentlich aussehen. Und ich war da am Anfang noch ein bisschen skeptisch, aber am Ende, als ich das dann auch hier mit den KollegInnen im Verlag diskutiert habe, hat sich die Idee durchgesetzt gegen andere Vorschläge. Was wir illustrieren wollen ist, und ich glaube der Titel macht das sehr deutlich, das ist ja etwas, was Sie nicht verstecken können, wenn Sie... Sie können genauso wenig verstecken, wenn sie magersüchtig sind, wie sie verstecken können, wenn sie massiv übergewichtig sind. Und ich glaube, das Einzige, was es noch so gibt, sind Hauterkrankungen, wo Menschen stigmatisiert durchs Leben gehen müssen, weil sie das nicht verbergen können. Und das macht etwas mit ihnen als Betroffene. Es macht auch etwas mit den Menschen, denen sie begegnen. Und übergewichtige Menschen kennen das, wie zum Beispiel Menschen mit bestimmten Hauterkrankungen auch, dass sie anderen begegnen, ob sie die kennen oder nicht, und da ist unverhohlener Ekel oder Abscheu im Blick. Und damit müssen sie irgendwie umgehen. Und dieses Titelbild spielt natürlich damit, weil jeder erkennt, das ist ein Bauch, ein Hemd, das spannt, da hängt der Bauch über die Gürtelschnalle. Das kennen sie aus dem Alltag und das macht etwas mit ihnen, das löst emotional etwas aus. Damit spielen wir bei diesem Titelbild. Und natürlich spielen wir dann damit, wenn sie aufschlagen, die Apothekenumschau, und sehen mich da, wie ich mir dieses Titelbild vor genau diesen Bauch halte, dann macht das wieder etwas mit ihnen. Und man sollte solche Stilmittel, wie das JournalistInnen über sich selbst schreiben und da berichten, nur dosiert einsetzen. Wir machen das sehr, sehr wenig in der Apothekenumschau aus gutem Grund, aber hier hat es tatsächlich zum Thema gepasst.
Wir kommen jetzt zurück zu dem anderen Thema, das Sie schon angesprochen haben, und nämlich wie Ärzte und Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, mit Menschen, die Übergewicht haben, umgehen. Und zwar schreiben Sie im Heft drinne, und ich zitiere jetzt, dass Menschen mit Übergewicht, die halt nicht so einfach abnehmen können, als faul, dumm und willensschwach bezeichnet werden. Welche Veränderungen wünschen Sie sich für unser Gesundheitssystem? Was muss sich da ändern?
Ach, das ist erstmal ganz simpel. Ich würde mir wünschen von den KollegInnen, insbesondere aus meiner eigenen Berufsgruppe, ich bin Arzt, dass sie, so wie sie das bei anderen Erkrankungen auch tun, die wissenschaftliche Evidenz anerkennen. die belegt nicht erst seit gestern, also wir haben in dieser Apothekenumschau fast nichts ganz bahnbrechend Neues berichtet. Im Gegenteil, das sind teilweise 7, 8 Jahrzehnte alte Erkenntnisse, die man hat, teilweise auch ein kleines bisschen jünger, aus großen, gut gemachten Bevölkerungsstudien, aus denen sie herauslesen können, manchmal ist es Korrelation, teilweise ist es auch Kausalität, dass Menschen, die übergewichtig werden und bleiben, das nicht werden und bleiben, weil sie sich selbst dazu entschieden haben. Und wir wissen auch seit Jahrzehnten, dass es wesentlich stärker auf die Verhältnisprävention und die Verhältnistherapie ankommt, als auf die Verhaltensprävention und Verhaltenstherapie. Was heißt das übersetzt in meinen Umgang als Arzt oder Ärztin mit der einzelnen Patientin oder dem einzelnen Patienten? Ich muss mich davon lösen, das Verhalten dieser einen Person verändern zu wollen, wenn ich weiß, dass das Ganze in Verhältnissen stattfindet, die das nahezu unmöglich machen. Und das tun wir nicht im Gesundheitswesen. Sondern wir sagen, Mensch, ist doch eigentlich ganz einfach. So viele Kalorien kannst du am Tag zu dir nehmen, so viele verbrennst du am Tag. Und wenn wir das mal ausrechnen, da bleibt eine Differenz, die geht entweder auf der Waage nach oben oder auf der Waage nach unten. Und das ist nicht eine Vereinfachung, die zulässig wäre, sondern das ist das Verkennen des Krankheitsbildes. Und das darf uns nicht passieren.
Aber was kann sich konkret in unserem Gesundheitssystem ändern? Also sollen dann Ärzte mehr Sensibilisierungstrainings machen oder soll man, weil das ist jetzt natürlich eine sehr große Dimension, die Sie da ansprechen, ne? Also die ganze Gesellschaft zu ändern. Aber wie kann man das Gesundheitssystem konkret ein bisschen ändern?
Also man muss Erwartungsmanagement betreiben. Im Großen und Ganzen wird sich nur sehr langsam etwas verändern. Wenn Menschen in Gesundheitsberufen, wie zum Beispiel in Apotheken, fragen, was kann ich denn jetzt persönlich tun? Ich kann mich an meine Aufgabe, Menschen empathisch gegenüberzutreten, erinnern. Und das kann ich jeden Tag tun. Das kann ich als Ärztin tun, das kann ich als Apotheker tun, das kann ich als PTA tun, das kann ich als MFA tun, das kann ich überall, wo ich in irgendeiner Rolle im Gesundheitswesen dicken Menschen begegne, tun. Einmal, bevor ich irgendetwas sage, kurz innehalten und durchatmen und mich fragen, wie begegne ich jetzt der Person, die mir gegenübersteht, wertschätzend, empathisch und gehe auf die Bedürfnisse ein. Und dann kommt etwas anderes dabei raus, als zu sagen, naja, sie müssen halt weniger essen und sich mehr bewegen.
Ja, verstehe.
Das hat noch keiner dicken Person geholfen. Da sind die auch alle schon selber drauf gekommen und dutzendfach daran gescheitert. Und nebenbei bemerkt, würde ich für die Teams in den Apotheken in Anspruch nehmen, dass meiner persönlichen Erfahrung nach, aber auch den vielen Berichten, die mich erreichen von Betroffenen, Apothekenteams schon wesentlich empathischer und offener mit dicken Menschen im Alltag umgehen, als zum Beispiel viele Praxisteams in den ärztlichen Praxen oder in Kliniken.
Das ist interessant. Sollen Apotheken künftig halt mehr Präventionsarbeit leisten und sie verfügen auch zum Beispiel über Beratungszimmern, in denen sie privat mit Patientinnen und Patienten sprechen können. Einige Apotheken beschäftigen sich auch mit dem Thema Ernährung. Welche Beratung könnten Apotheken konkret für Menschen mit Übergewicht oder Antipositas anbieten?
Erstmal glaube ich, dass es im Kern der apothekerlichen Kompetenz liegt, was im Moment gefragt ist. Wir haben ja zum Beispiel auch in 4 einstündigen Gesprächen in unserem Podcast Eine Dosis Wissen über all das gesprochen, was im Rahmen der Adipositas im Gesundheitswesen eigentlich alles passieren müsste. Und da kommt heraus, diese apothekerliche Kompetenz zum Beispiel, was alle Inkretin-Mimetika angeht, das brennt den Menschen unter den Nägeln. Das heißt nicht, dass die alle verschrieben bekommen. Im Gegenteil, die meisten übergewichtigen Menschen haben aktuell keine Chance, an Inkretin-Mimetika zu kommen. Aber sie haben ganz viele Fragen dazu. Und diese Fragen können Apothekenteams valide beantworten. Sie können das einordnen. Sie können einordnen, was es gibt, was es nicht gibt, warum man etwas bekommt oder nicht bekommt. Und das hat etwas damit zu tun, auch, dass Apotheken ein Ort sind, wo ich unbefangen diese Fragen stellen kann und erfahrungsgemäß weniger be- und verurteilt werde als in anderen Settings im Gesundheitswesen. Das heißt, hier haben Apotheken die Chance, wahnsinnig gut auszuspielen, dass sie diese Verbindung zu den Patientinnen und Patienten haben, die andere ganz offensichtlich nicht nutzen. Und das zahlt, glaube ich, unglaublich auf die Verbindung zwischen den Apothekenteams und ihren KundInnen ein.
Sie haben es ja schon angesprochen, dass Apotheker ein bisschen sensibler bei der Beratung umgehen. Sollen Apotheker, wenn jemand jetzt in der Apotheke reinkommt und irgendwie sein Diabetes zu checken oder keine Medikamente zu kaufen oder so und das Apothekerteam merkt, dass die Person Übergewicht hat oder Adipositas ist, sollen Apotheker von sich aus fragen, ob sie die Person beraten dürfen? Gibt es einen Weg, um das geschickt zu machen? Oder sollen sie lieber nichts sagen und nur, wenn die Person selber nach Beratung fragt, diese auch anbieten?
Ich glaube, dass es natürlich immer auf die Situation und auch das persönliche Verhältnis ankommt. Es ist offensichtlich, dass man, wenn jemand, der ansonsten nicht Kunde in der Apotheke ist und in der Hektik des Alltags irgendwie nur etwas abholt, dass man da wenig Erfolg haben wird, wenn man sagt, ah, ich könnte Ihnen übrigens auch noch was zu Ihrer Ernährung und Ihrem Kampf mit Ihrem Gewicht sagen. Das wird keinen Erfolg haben. Umgekehrt, bei PatientInnen, die man auch schon sehr lange begleitet in der Apotheke, kann es durchaus geboten sein, das Thema vielleicht von sich aus nochmal anzusprechen. Wenn man merkt, dass Menschen auch immer wieder damit schwierige Erfahrungen für sie machen und ganz offensichtlich zum Beispiel in regelmäßigen Abständen abnehmen und dann auch wieder zunehmen, den Jojo-Effekt durchleben, der bei allen Diäten und normalerweise so begleitet durchgeführten Abnehmversuchen die Regel ist in Deutschland, weil wir die tatsächlich wirksamen Therapien kaum anbieten. Und dann ist ja die Frage, was ist denn meine Rolle hier? Meine Rolle kann sein, das Thema auf eine andere Art und Weise anzubringen. Meine Rolle sollte nicht sein, die nächste Station im Gesundheitswesen zu sein, die sagt, ja, dann müssen Sie halt an Ihrer Ernährung arbeiten und sich mehr bewegen. Denn nochmal, zum einen wissen wir wissenschaftlich, dass das nicht zum Ergebnis führt. Und zum anderen mache ich dann kein Angebot, das über das hinausgeht, was ich überall anderswo auch schon bekomme. Was die Apotheke für mich sein kann, ist ein Navigator durch die tatsächlich vielleicht irgendwie für mich möglichen Therapien. Zum Beispiel in Richtung der bariatrischen Chirurgie, zum Beispiel in Richtung der Inkretin-Mimetika oder zum Beispiel in Richtung einer intensiven Ernährungsberatung und Begleitung, die definitiv nicht in der Apotheke stattfindet. Aber wo die Apotheke mit ihrem Team ein Ratgeber ist, das zahlt sich dann für die Apotheke vielleicht auf den ersten Blick nicht aus, aber das wird sich sicherlich auszahlen, wenn diese Patientin oder dieser Patient die Erfahrung macht, dass das funktioniert und dann definitiv Dankbarkeit zeigen wird für die Begleitung.
Sie probieren derzeit die sogenannte Abnehmspritze aus. Das haben Sie auch im Heft geschrieben, und zwar genauer gesagt den Arzneistoff Tirzepatid. Sie schreiben, dass Ihnen am Anfang übel wurde oder immer noch und dass Sie aber nicht mehr ständig ans Essen denken müssen. Hat sich das Ganze aus Ihrer jetzigen Sicht gelohnt?
Das weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, was ich erlebe. Es ist in diesem Therapiestadium ein Schritt, der offensichtlich Wirkung zeigt. Ich habe ja in dem Bericht in der Apothekenumschau auch geschrieben, dass die wichtigsten Fragen im Moment nicht zu beantworten sind. Nämlich, ich habe jetzt ungefähr 20 Kilogramm abgenommen mit Hilfe von Tirzepatid. Ich habe Wirkungen gespürt, Nebenwirkungen teilweise bis heute. Ich kann damit umgehen. Viele andere tun sich da sehr schwer damit, aus nachvollziehbaren Gründen. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht das denn weiter? Soll ich jetzt ein Leben lang dieses Inkretin-Mimetikum spritzen, das ich bin Kassenpatient, selbst bezahlen muss und das eben diese Wirkungen und Nebenwirkungen zeigt, weil es dann ja keinen Ausweg gibt, der nicht dazu führt, dass ich die 20 Kilo wieder drauflegen würde und vermutlich noch mehr und außerdem in einer ungesunden Ratio zwischen Fett und Muskelmasse, also wenn sie dann wieder zunehmen, sie beim Abnehmen verlieren sie Fett und Muskelmasse, beim Zunehmen gewinnen sie dann vor allem Fett wieder dazu und weniger Muskelmasse. So, und da kann Ihnen im Moment keiner eine schlaue Antwort darauf geben. Und das ist die große offene Flanke. Ich habe mich darauf eingelassen, weil ich für mich ganz persönlich auch sage, ich habe die Zeit nicht mehr zuzuwarten und gar nichts zu tun. Und alles das, was wir normalerweise PatientInnen anbieten, schnurrt für mich an vielen Stellen auf gar nichts zusammen, weil es eben im Ergebnis nicht hilft. Deswegen, das habe ich auch beschrieben, kaufe ich mir damit im Moment Zeit, bis es vielleicht eine schlüssigere Antwort darauf gibt, was denn dann chronisch das richtige Vorgehen sein könnte. Und insofern, ja, das ist ein teilweiser Erfolg, auf jeden Fall eine beeindruckende Erfahrung. Ich will aber auch da nochmal herausstellen, das ist hier N gleich 1, deswegen ich bin normalerweise, was solche Selbsterfahrungsberichte angeht, sehr skeptisch, auch in unserer Redaktion. Das kann man mal machen, man muss das aber extrem gut einordnen. Mhm. Und das ist genau der Punkt.
Ozempic bzw. Wegovy mit dem Wirkstoff Semaglutid. Das gibt es bereits seit langem auf dem Markt und es gibt auch mehr Daten dazu. Warum haben Sie sich für Tirzepatid entschieden?
Ich lege Wert darauf, dass ich mich da nicht dafür entschieden habe, sondern die mich behandelnde Fachärztin mit der entsprechenden Expertise. Ich habe das auch bei uns im Podcast ja schon mal transparent gemacht. Das ist Frau Schumm-Dräger hier aus München, die einschlägig in den Fachgesellschaften dafür bekannt ist, dass sie sich mit den verschiedenen Wirkstoffen auskennt und die mich da als Patienten behandelt. Und das ist auch das einzig Richtige. Nur weil ich Arzt bin, darf ich nicht in die Apotheke gehen und sagen, ich hole mir halt jetzt mal Semaglutid oder ich hole mir halt jetzt mal Tirzepatid und probiere das aus, sondern ich setze mich bitte mit einer Fachärztin für innere Medizin zusammen, die eine Expertise bei der Behandlung von Diabetespatienten hat. Die Frau ist Endokrinologin, die hat Kliniken geleitet in dem Fachgebiet. Die kann die letzten 15 Jahre der Behandlung von DiabetespatientInnen mit Semaglutid übersehen. Die kann auch die limitierteren Daten für Tirzepatid übersehen. Die hat die Erfahrung, setzt sich damit fachlich auseinander. Und wenn sie im Beratungsgespräch am Ende sagt, in ihrem Fall würde ich dazu raten, wir probieren das mit Tirzepatid, dann kann ich die Risiken und die Nebenwirkungen für mich abwägen und sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein. Und so sollte das stattfinden. Die Schwierigkeit, die wir im Moment haben, ist ja, dass das aufgrund der Versorgungssituation, die wir den KassenpatientInnen nicht anbieten, aktuell gar nicht so passiert.
Genau, wollte ich auch sagen, das haben Sie auch immer wieder zum Beispiel in den Videos, die Sie gedreht haben zum Thema oder halt auch in Apothekenumschau gesagt, dass es wichtig ist, auch eine Beratung dabei zu haben und auch das Ganze am besten auch mit einer Verhaltenstherapie zu verknüpfen und auch Ernährungsberatung und auch sich mehr zu bewegen. Ist nicht nur, dass man einfach die Abnehmspritze nimmt und alles ist gut. Meine Frage ist jetzt, das haben Sie jetzt auch angesprochen, dass die gesetzlichen Krankenkassen zumindest momentan die Kosten der Abnehmspritze nicht übernehmen. Diese Kosten je nach Arzneimittel und je nach Dosis zwischen 200 und 500 Euro pro Monat kosten. Dazu gibt es also nicht jeder hat die Zeit, sich mit Ernährung und halt mit Ernährung zu beschäftigen und auch 2-3 Mal pro Woche Sport zu treiben. Sollten Krankenkasse die Kosten für die Abnehmensspritze übernehmen und wie fair oder unfair ist letztendlich unser ganzes System?
Die Krankenkassen müssen die Kosten nicht übernehmen, aber dann hören wir bitte auch auf, den BluthochdruckpatientInnen ihre Medikamente von der GKV erstatten zu lassen. Natürlich müssen die Krankenkassen die Incretin-Mimetika übernehmen. Genauso wie die Krankenkassen auch die Kosten für eine bariatrische Chirurgie übernehmen müssen. Und in dem Atemzug auch gleich noch angefügt, die Krankenkassen müssten auch regelhaft die vollen Kosten einer Ernährungsberatung übernehmen. Und nicht anteilig und möglicherweise dann nach viel auf die Hinterbeine stellen, dann doch ganz. Was wir tun als Gesellschaft ist, wir haben uns bisher immer dafür entschieden, dass wir adipösen PatientInnen sagen, ihr seid selber schuld und wenn ihr da nicht wieder rauskommt, dann liegt das entweder daran, dass ihr nicht wollt oder dass ihr zu doof oder zu faul oder zu willensschwach seid. Und das ist keine Haltung, die das deutsche Gesundheitswesen einnehmen kann. Es wird an einer Stelle noch schlimmer. Wir wissen ja, dass die Zahlen bei den Kindern dramatisch sind. Und während die politischen Parteien alle durch die Bank sagen, dass Kinder ihnen angeblich wichtig sind, handeln sie gegenteilig. Sie schaden den Kindern aktiv und an den Stellen, wo es politische Vorschläge gegeben hat, wie man das anders machen könnte, haben sie sich dagegen ausgesprochen.
Sie sprechen jetzt vermutlich über Werbung für zuckerhaltige Getränke.
Werbung, Zuckersteuer, exakt. Es gab Vorschläge, wie man Werbung für extrem ungesunde Lebensmittel an unter 14-jährige Kinder und Jugendliche hätte unterbinden können, an bestimmten Stellen, nicht überall, aber das wäre ein Weg in die richtige Richtung gewesen. Das zweite ist die Zuckersteuer zum Beispiel für Sodagetränke, also Limonaden und Ähnliches, die in anderen Ländern schon gezeigt hat, was sie bringen kann. Das dritte wäre die Reduktion von Salzzugaben in verschiedenen Lebensmitteln. Das vierte wäre, dass wir uns mal darum kümmern, was unsere Kinder und Jugendlichen eigentlich in Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Horten, Tagesstätten etc. vorgesetzt bekommen und ob da Soda und Snackautomaten stehen dürfen oder nicht. Da hat sich die Politik wieder und wieder zur letzten Legislaturperiode dagegen entschieden, irgendetwas zuzulassen an Regulation. Und das ist eine Entscheidung gegen die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und gegen die Gesundheit von uns allen. Deswegen nochmal, natürlich müssen die gesetzlichen Krankenversicherungen die Kosten für die Therapie übernehmen. Wir versagen bei der Prävention, hier versagen wir aber auch einmalig bei der Therapie.
Sie haben jetzt Kinder angesprochen. Also beim Abnehmen geht es in der Regel auch um Schönheitsideale. Und wir sehen gerade auch gefährliche Trends, die wieder da sind, wie zum Beispiel Heroin Chic, also dieses extrem dünne Vorbild von Frauen, was zum Beispiel Kate Moss verkörpert, oder Skinny Talk, also dieser Trend auf TikTok, der sich darauf bezog, dass die Jugendlichen sich gegenseitig pushen, abzunehmen und skinny zu werden. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel die Bewegung Body Positivity abnimmt, also dass man sich wohlfühlen sollte, egal was für einen Körper man hat und das auch wenn man nicht die Schönheitsideale verkörpert. Wie kann sich das ändern, Ihrer Meinung nach?
Das ist eine so umfassende Frage, dass, glaube ich, klar ist, dass wir das allein im Gesundheitswesen nicht lösen können, das Thema. Was wir angehen können, ist eben die Frage, jede und jeder für sich im einzelnen Kontakt mit Menschen, die vor uns stehen. Ob das in der Apotheke ist, in der Arztpraxis, in der Klinik oder in irgendeinem anderen diagnostischen oder therapeutischen Setting. Wie ich Menschen, die anders aussehen als diese sogenannte Norm, begegne. Wenn ich an mir arbeite, dass ich keinen Unterschied mache in meiner Freundlichkeit, in meiner Offenheit und meiner Herzlichkeit, ob da jemand vor mir steht, der sichtbar magersüchtig ist oder sichtbar massiv übergewichtig, dann kann ich in diesem einzelnen Kontakt für diese einzelne Person etwas Positives tun. Body Positivity kommt nicht daher, dass ich mir sage, ich möchte damit jetzt so umgehen, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper. Body Positivity wird ganz entscheidend von dem beeinflusst, wie Menschen mir gegenübertreten. Und solange wir Menschen, die anders aussehen als diese vermeintliche Norm, urteilend gegenübertreten, wird das immer ein Thema sein. Egal, was in Magazinen oder Fernsehsendungen sonst noch dazu getan wird. Natürlich verschlimmert das alles, um dieses Körperbild als Urteil immer weiter zu transportieren.
Sagt Dennis Ballwieser, Arzt und Journalist und Chefredakteur der Apothekenumschau. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.